Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Sind Wunder reine Fantasie? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen wollen. Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Das ist ein Vers aus der Bibel, der in Volksmund übergegangen ist. Glaube ist was extrem Wichtiges. Der Glaube an Wunder, dass Wunder passieren können. Nicht nur das Wunder von Bern, was tatsächlich mehr ein Wunder war als jetzt, sondern auch zum Beispiel der American Dream, so vom Tellerwäscher zum Millionär. Da braucht man schon ein bisschen Glaube an Wunder, dass das funktioniert. Oder zum Beispiel, wenn ein kleines Kind Star werden will, ne? Traum, ich werde mal Sängerin, ich werde mal Pianist, ich werde mal Tänzerin, ich werde mal Fußballstar spielen beim FC Bayern. Da muss man schon auf ein Wunder hoffen, dass es funktioniert, weil es wird sehr, sehr, sehr dünn. Weit oben. Wie ist es mit Wunder? Die meisten Wunder sind ja ziemlich subjektiver Natur. Man bildet sie sich ein oder denkt, dass sie passieren und sie haben oft ganz natürliche Ursachen. Man hat Glück gehabt, man hat sich mental fokussiert und solche Sachen. Ein Wunder wirklich zu identifizieren ist für uns als, sage ich mal, denkende Menschen ganz schön schwer. Gibt es Wunder überhaupt? Sind Wunder nicht einfach nur Fantasie? Ist es überhaupt legitim zu sagen, ich bin jemand, der mit Intelligenz gesegnet ist und ich glaube an Wunder? Darf man das überhaupt oder ist es nicht einfach nur Einbildung? Goethe hat gesagt, Wunder ist das glaubensliebstes Kind. Wunder gehören irgendwie mit zum Glauben. Und wir möchten heute diesem Dreiklang Glauben, Denken, Wunder nachgehen. Dürfen wir legitimerweise davon sprechen, dass wir an Wunder glauben. Ein erster Gedanke, den ich angehen will. Um was geht es eigentlich? Was sind eigentlich Wunder, wenn wir überhaupt von Wunder reden? Der berühmteste Einwand gegen Wunder kommt eigentlich von einem Aufklärer, schon 300 Jahre alt etwa. David Hume, ein schottischer Philosoph in der Aufklärung, hat mal seinen Einwand gegen Wunder formuliert als: Wunder sind sozusagen etwas, was die Prinzipien der Wissenschaft verletzen. Er hat so ausgedrückt: Ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Da nun eine feste und unveränderliche Erscheinung diesen Gesetzen zugrunde liegt, so ist der Beweis gegen das Wunder aus der bloßen Natur der Tatsache so stark wie irgend der Erfahrung entnommener Beweis nur gedacht werden kann. Kompliziert wie alle Philosophen. Was er eigentlich sagen will, hier an der Stelle, das kennt ihr aus dem Kunstunterricht, was, oder aus dem Deutschunterricht, was der Autor eigentlich sagen will. Ja, und dann kommt das, was die wissen, was der sagen wollte. Ich habe es nie kapiert. Was er hier wahrscheinlich sagen will, wenn er selber versteht, was er sagt, ist, dass unser Erleben, die Erlebnisse, die wir machen, ziemlich gleichförmig sind. Wir erleben immer, wenn wir morgens aufstehen, dass unsere Füße auf dem Boden landen und nicht an der Decke. Wir erleben immer wieder dieselben Dinge. Wenn mir ein Glas aus der Hand fällt, fällt es auf den Boden. Und es gibt in der Natur sogenannte Naturgesetze, die sagen, dass bestimmte Dinge immer mit einer klaren Regelmäßigkeit ablaufen. Und weil diese Dinge so ablaufen, immer wieder das Gleiche, folgt auf das Gleiche, gibt es ganz klare Regelmäßigkeiten. Deswegen sind diese Dinge so ein starker Beweis, die Gesetze der Natur, die Gesetze der Erlebnis, dass sie viel stärker sind als jedes Wunder, was ich subjektiv erleben könnte. Es wird immer dagegen verlieren. Wunder sind sozusagen unmöglich, nicht möglich. Das heißt, wenn wir eines der zentralen Wunder der Bibel nehmen, oder das zentrale Wunder, oder eines der zentralen Wunder zumindest, die Auferstehung Jesu, dass ein Mensch lebendig wird, haben wir noch nie beobachtet, sagen seitdem viele Naturwissenschaftler, haben wir noch nie beobachtet und deswegen, folglich, gibt es auch nicht. Weil uns die Gleichförmigkeit unseres Erlebnisses, dass immer wieder wir das nie beobachten, dass jemand lebendig wird, wenn er tot ist, das sozusagen beweist, dass es nicht sein kann. Ein interessanter Gedanke, der seitdem viele beeinflusst hat, der aber nicht unbedingt so stehen gelassen werden muss. Gehen wir mal ein paar Jahrhunderte zurück ins Mittelalter. Wenn wir nur lang genug zurückgehen, kommen wir an einen Punkt, wenn wir da jemand von der Mondlandung der Menschen erzählt hätten, hätte er uns für verrückt erklärt. Hätte er gesagt, sowas geht nicht. Meine ganze Erfahrung und die Erfahrung aller Menschen vor mir und alles, was ich über Naturgesetze weiß, schließt das aus, dass Menschen auf dem Mond landen könnten. Seit 50 Jahren wissen wir, dass Menschen auf dem Mond landen können. Die ersten Mondlandungen in den 60er waren mehr Bruchlandungen. Da ging alles kaputt, was da landen wollte. Aber irgendwann haben es Menschen auch mal geschafft, sage ich mal, so zu landen, dass man aussteigen kann auf dem Mond. Und seitdem hält es jeder für möglich. Sagt, klar, kenne ich. Aber wenn wir weit genug zurückgehen, wäre genau mit diesem Argument, was David Hume sagt, es unmöglich gewesen, darüber nachzudenken, darüber zu spekulieren, ob Menschen jemals irgendwann auf dem Mond landen können. Aber dieser Gedanke der Gleichförmigkeit unserer Erfahrung und der Naturgesetze, die das ausschließen, dass Wunder passieren, praktisch, haben seitdem viele Atheisten beeinflusst und das wissenschaftliche Verständnis geprägt. Wir haben da zum Beispiel einer der bekanntesten zur Zeit, der immer laut rumschreit, wenn es um Glaube und Denken geht, Richard Dawkins, Wissenschaftler, Oxford-Uni. Im 19. Jahrhundert, sagt er, war es für einen gebildeten Menschen zum letzten Mal möglich, an Wunder wie die Jungfrauengeburt zu glauben, ohne dass es peinlich gewesen wäre. Das letzte Mal. Seitdem ist es peinlich, weil seitdem wissen wir, dass es nicht stattfinden kann. David Hume hat noch gesagt, der Glaube an Wunder ist etwas für unwissende und rohe Völker, wie er es ausgedrückt hat. Für unwissende und rohe Völker. Natürlich, wir wissen, dass auch die Dinge, die in der Natur ablaufen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, nicht daraus schließen lassen, dass sie für immer und ewig so festgelegt sind. Der Glaube an ein Wunder ist ganz sicherlich nicht etwas, was grundsätzlich für denkende Menschen verschlossen ist. Wer kann schon für alle Zeiten voraussagen, dass eine Regelmäßigkeit nicht unterbrochen werden kann oder vielleicht mal in der Vergangenheit unterbrochen wurde? Überhaupt, dass Glaube an Wunder etwas für rohe und ungebildete Völker ist, halte ich für einen ganz großen Trugschluss. Denn wenn Leute so ungebildet wären, dass sie nicht mal wahrnehmen, dass in der Natur gewisse Gesetzmäßigkeiten herrschen, wie sollten sie dann die Ausnahme von diesen Gesetzmäßigkeiten wissen und kennen und sie als Wunder bestimmen? Man muss die Natur ein Stück weit verstehen, man muss eine gewisse Bildung mitbringen, damit man überhaupt versteht, dass ein Wunder etwas Wundersames ist. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann betrachten wir oder sehen wir genau diesen Zusammenhang bei Jesus, bei seinem Leben. Es gibt eine Biografie von einem Historiker und Arzt, Lukas, eine der vier Biografien in der Bibel über Jesus. Und er beginnt seine Geschichte über Jesus mit einem Wunder. Er beschreibt nämlich, wie der Wegbereiter für Jesus sozusagen durch ein Wunder geboren wurde. Die Eltern waren schon so alt, dass sie über die Menopause hinweg waren. Und das haben die kapiert. Da kriegt man keine Kinder mehr. Das funktioniert nicht. Und als Gott einen Engel schickt, wie der Arzt berichtet, und es denen sagt, dann wussten sowohl die zwei als auch der Arzt darüber berichtet, dass das eigentlich nicht möglich ist, was Gott hier sagt. Hier muss ein Wunder passieren. Und sie haben es tatsächlich auch angezweifelt. Sie haben nicht geglaubt, dass es stimmt. Und erst als sie davon überzeugt wurden, nämlich als die Frau dann schwanger war und ein Kind bekam, waren sie so weit, dass sie es akzeptieren konnten. Und so zieht sich das gerade bei diesem Historiker und Arzt durch die ganze, seine ganze Biografie, dass er immer wieder Wunder anführt und dass er zeigt, wie die Leute gar nicht dran glauben können, weil sie eben für ihre Zeit sehr gebildet waren und aber durch das Eintreten der Wunder dann überzeugt wurden, die Beweislage so erdrückend war, dass sie es glauben mussten. Überhaupt, dass Glaube an Wunder etwas nur für religiöse Menschen sei. Die ersten Gegner von Jesus und seinen Wundern, das waren religiöse Menschen. Das waren die Sadduzäer, die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung der Toten, sowas funktioniert nicht. Und dann beschreibt die Bibel, wie Jesus den Lazarus, den Menschen, wieder zum Leben erweckt. Beschreibt es sehr, so überzeugend, dass die Menschen drumherum, gerade diese religiösen Leute, sich so getroffen fühlen durch dieses Wunder, dass sie diesen Menschen wieder töten möchten. Sie möchten diesen Beweis mundtot machen, zum Schweigen bringen, damit keiner merkt, dass hier etwas Wundersames passiert ist. John Lennox, der größte Gegner von Richard Dawkins an der Oxford-Universität, auch eben Professor dort, der sich immer mit dem schlägert, also verbal, der sagte mal, formulierte das mal so, die antike Welt kannte die Naturgesetze, dass Tote nicht aus ihrem Grab auferstehen, genauso gut wie wir. Das Christentum bahnte sich seinen Weg aufgrund der Schlagkräftigkeit des Beweises, dass ein Mann aus den Toten auferstanden war. Der besondere Push des christlichen Glaubens war nicht eine Einbildungskraft, sondern dass die Sachen, von denen sie gesprochen haben, tatsächlich stattgefunden haben. Und dass sie völlig überzeugt waren, dass es stattgefunden hat. Die Jünger von Hume, von diesem Philosophen, die heutigen sogenannten, sage ich mal, Naturwissenschaftler, würden das leugnen. Sie sagen, es ist nicht möglich. Die Gleichförmigkeit unserer Erfahrungen und unserer Erlebnisse und der Gesetzmäßigkeit der Natur schließen das aus, dass Wunder möglich sind. Eine tolle Geschichte hat der englische Philosoph C.S. Lewis als Erwiderung auf solche Argumente erzählt. Er hat gesagt, wenn ich 6 Cent am Montag in meine Schublade reinschmeiße und am Dienstag wieder und am Mittwoch auch wieder 6 Cent reinschmeißen will, dann ist sowas wie eine Gesetzmäßigkeit. Und ich kann doch erwarten, dass am Ende des Abends 18 Cent drin liegen. Aber wenn am Dienstagabend ein Dieb kommt und mir 10 Cent klaut, liegen am Mittwochmorgen, wenn ich nochmal 6 reinschmeißen will, nur noch 2 drin. Und dieser Dieb hat vielleicht meine persönlichen Rechte und die Gesetze von England gebrochen, aber ganz sicher kein Naturgesetz. Denn die Gesetze der Arithmetik bleiben immer noch bestehen. Er hat sie auf keine Weise irgendwie durchbrochen. Er sagt, die durch den Dieb geschaffene neue Situation illustriert die Gesetze der Arithmetik genauso gut wie die ursprüngliche Situation. Es muss nicht ein Naturgesetz gebrochen werden, damit ein Wunder geschieht. Wunder sind aus christlicher Sicht lediglich etwas, was das Gott hier so eingreift und neue Informationen in das Diesseits einspeist, die dann ganz nach den Gesetzmäßigkeiten der Naturgesetze ablaufen und ihre Folge nehmen. Zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Gott hat auf irgendeine wundersame Art und Weise ein Spermatozoon geschaffen, das im Körper der Maria entstanden ist durch Gottes Eingreifen, das dann aber sich völlig harmonisch in die Naturgesetzlichkeiten eingefügt hat. Es hat ganz normal zu einer Verschmelzung zwischen Eizelle und Samenzelle gekommen ist es und die Frau ist schwanger gewesen und es hat die Kinder auf ganz natürliche Art und Weise in Übereinstimmung mit allen Gesetzmäßigkeiten gekriegt. Das war nichts Außergewöhnliches. Gott hat eine neue Information eingespeist in unser Hiersein. Und kaum ein historisches Ereignis ist so gut bezeugt, wie das, dass Jesus hier geboren wurde durch Maria. C.S. Lewis sagt es mal so, ein bisschen schwieriger Satz, wenn Gott ein Materieteilchen vernichtet oder schafft oder abbildet, so hat er in diesem Punkt eine neue Situation geschaffen. Unmittelbar gliedert sich die ganze Natur diese neue Situation ein, lässt sie in ihrem Bereich sich einwohnen, passt alle anderen Geschehnisse ihm an, sie findet sich in Übereinstimmung mit allen Gesetzen. Wunder durchbrechen nicht die Naturgesetze, sie speisen unsere Natur mit neuen Informationen und alles andere passt sich wunderbar nach dem Ursache-Wirkungsprinzip an. Wunder sind für mich, das ist der erste Gedanke, höchstmögliche Unwahrscheinlichkeiten, die aber durch einen höchstmöglichen Bezeugungsgrad, dass sie irgendwo bezeugt sind, dass sie trotzdem stattgefunden haben, obwohl sie unwahrscheinlich sind, als Wunder gekennzeichnet sind. Ein zweiter Gedanke, als Ausflug. Ich habe es mal so genannt, was nicht sein darf nicht sein, oder was nicht ist, darf nicht sein. Oder Zweifel an Wunder sind das Dogma des Materialismus. Ich behaupte, dass es an der Vorentscheidung vieler Menschen liegt, dass sie nicht an Wunder glauben möchten. Es gibt 2 Möglichkeiten als Wissenschaftler, das ist jetzt sehr pauschal, aber es gibt theistische Wissenschaftler und naturalistische Wissenschaftler oder man könnte sagen materialistische Wissenschaftler. Die unter euch, die sich genauer auskennen, verzeiht mir, das ist eigentlich nicht ganz genau ausgedrückt. Aber im Großen und Ganzen gibt es 2 Richtungen. Ich glaube, dass es Gott gibt und er eingreifen kann in die Natur, theistisch, oder ich glaube, es gibt ihn einfach nicht. Es gibt keine übernatürliche irgendwas und es läuft einfach nur nach gewissen Regeln alles ab. Für uns Christen ist es die Freiheit, die Gott hat über diese Welt, dass er eingreifen kann. Der Schöpfer ist nicht nur ein Murmelbahnspieler, der die Welt anstößt und dann schaut er mal, wie es funktioniert, wie es von allein läuft, sondern Gott, so bezeugt die Bibel, ist ein Gott, der immer wieder punktuell in diese Geschichte, in diese Welt eingreift. Der Materialist trifft die Vorentscheidung, dass er Wunder kategorisch ausschließt. Das ist das Axiom, also die Vorentscheidung seines Denkens. Und dabei hält er sich auch noch für liberal, also frei im Denken. Da finde ich ganz schön, wie der streitbare englische Schriftsteller Gilbert Chesterton das mal ausgedrückt hat. Aus irgendeinem erstaunlichen Grund hält sich die fixe Idee, es sei liberaler, nicht an Wunder zu glauben, als an sie zu glauben. Ja? Man sei freier, sozusagen, wenn man sie nicht glaubt. Dabei ist doch eigentlich das eine Beschneidung des Denkens. Ich schließe von vornherein schon mal Sachen aus, wie eben Wunder. Und ich als Christ, wir als Christen ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass über unsere Denkfähigkeit hinaus Sachen passieren können, die wundersam sind, eben Wunder. Und damit sind wir im eigentlichen Wortsinn frei. Es ist mehr möglich innerhalb unseres Denkens als beim Materialist, der festgelegt ist von vornherein. Und das tut er auch ganz bewusst, der Materialist. Und das geht so weit, dass manche von diesen sogenannten, oder es sind Wissenschaftler auf jeden Fall, aber diesen festgelegten materialistischen Wissenschaftlern fordern, jeder muss sich einschwören auf diese Vorentscheidung, dass es eben keine übernatürlichen Geschehnisse geben kann. Zum Beispiel ein Genetiker an der Universität Harvard, Richard Lewontin, der schreibt es mal so: Außerdem ist unser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Ist eine Vorentscheidung, da gibt es keine Beweislage oder Nachdenken oder so. Es ist einfach eine Entscheidung, die er getroffen hat. Das geht nicht. Schön, dass es Widerspruch gibt bei solchen Aussagen für mich als Christ. Richard Schröder, ein deutscher Philosoph, der sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, der auch in der DDR verfolgt wurde als Christ und als Philosoph, sagt: Der Anspruch, vergiss alle deine bisherigen Überzeugungen, lass dir von mir im Namen der Wissenschaft erklären, was du bist und wie die Welt wirklich beschaffen ist, ist die Zumutung der Entmündigung. Die Zumutung der Entmündigung. Dass man uns vorschreibt, ich sag dir, wie es funktioniert. Es ist traurig, dass es in der Vergangenheit in der Kirche solche Zeiten gegeben hat, wo die Kirche den Leuten vorgeschrieben hat, was sie denken müssen. Und es ist gut, dass es einen Aufschrei gab, dass Menschen Freiheit gesucht haben und eigenes Denken möglich ist. Und jetzt haben wir Menschen, die sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sich eine neue Ideologie suchen, eben den materialistischen Denkansatz. Und die sagen, so muss ich denken. Ich sag dir, wie du zu denken hast. Ich erkläre dir deine Welt. Übernimm das einfach für mich, von mir. Dabei sind natürlich viele Dinge unserer Welt Einzelfälle, die sich gar nicht durch experimentelle Wissenschaft erforschen lassen, denn sie sind unwiederholbar. Wer könnte den Anfang der Welt wiederholen, ob es jetzt Urknall oder Schöpfung ist? Wer könnte es wiederholen? Oder wer könnte das Ende der Welt, was vielleicht irgendwann mal kommt, wiederholen? Oder wer könnte auch nur viele der großen Ereignisse wiederholen, zum Beispiel Hiroshima? Klar konnten die vorher testen, was passiert bei Kernspaltung und so weiter und dass Energie freigesetzt wird, aber dieses Ereignis Hiroshima war eine Singularität in der Geschichte, ein Einzelfall, der nie wieder wiederholbar war. Die Auswirkungen auf die Menschen, auf die Politik, auf die Weltwirtschaft, auf die Diplomatie lässt sich nie wieder so wiederholen. Es ist ein Ausnahmefall gewesen. Wie könnten wir denken, dass die Naturwissenschaften, die immer vom wiederholbaren Experiment her denken, alles beschreiben könnten, was in unserer Welt passiert? Das ist eine Anmaßung an dieser Stelle. Die Bibel ist dafür viel weiter, aus meiner Sicht viel weiter im Denken. Sie sagt, dass vieles in unserem Denken noch gar nicht so weit entwickelt ist, dass wir alles denken können, was es gibt. Und dass Gottes Gedanken immer viel höher sind, immer viel weiter sind. Und dass es sich auch bei entscheidenden Sachen in der Bibel zeigt, dass wir in unserem Denken oft beschränkt sind. Paulus schreibt es mal, 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Menschliche Weisheit ist beschränkt. Ne? Für die Juden ist das Evangelium ein Skandal, für viele aus den Völkern eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Auch hier wieder, Paulus war auch ein hochgebildeter, philosophisch gebildeter Theologe seiner Zeit. Das Denken Gottes übersteigt unsere Denkfähigkeit und Denkmöglichkeit. Und es ist toll, dass wir immer mehr wachsen in allen Richtungen, naturwissenschaftliche oder philosophische, geisteswissenschaftliche Sicht, und wir immer mehr erforschen. Aber zu denken, wir kämen irgendwann mal an ein Ende, ist, denke ich, ein Relikt aus vergangenen Zeiten des Modernismus. Ist nicht möglich. Wir wissen, es kommt immer noch eine tiefere Ebene, die es zu erforschen gibt. Materialismus ist nicht notwendigerweise Voraussetzung für Wissenschaft. Es gibt viele Wissenschaftler in der Vergangenheit. Ich nenne mal nur Galilei, Newton, Pascal, alles, was wir aus dem Physikunterricht kennen oder so. Das waren Christen. Die haben mit der Möglichkeit des Eingreifens Gottes selbstverständlich gerechnet und haben sie sogar als Ursache für ihr wissenschaftliches Denken und Forschen benutzt. Und so auch Leute heute, zum Beispiel eben Gillian Brands, Mitglied der Royal Society in England und Professor, der schreibt, alle meine naturwissenschaftlichen Studien haben meinen Glauben bestätigt. Er ist ehrlich. Er sagt, es gibt kein voraussetzungsloses Forschen. Ich lege mich eigentlich im Prinzip von vornherein fest, glaube ich, dass es möglich ist, dass ein Gott eingreifen kann, oder glaube ich nicht, dass es was Übernatürliches gibt. Und dann werde ich normalerweise bestätigt in meinen Forschungen. Finde ich sehr ehrlich von ihm. Ich möchte als Christ weitherziger und demütiger sein, als mich einfach festzulegen, das gibt's nicht, weil ich mir es nicht vorstellen könnte. der schon erwähnte Chesterton, Schriftsteller aus England, im Wechsel vom 19. auf 20. Jahrhundert und ehemals Agnostiker, also der nichts glaubte, später dann Christ, hat das mal so ausgedrückt in seiner ein bisschen ironischen Art und Weise, hat er gesagt, der Christ gibt zu, dass die Welt vielfältig und sogar bunt gewürfelt ist, gerade so wie ein gesunder Mensch weiß, dass er vielschichtig ist. Die Welt des Materialisten dagegen ist ganz einfach und gediegen, im Stile des Verrückten, der sich seine Gesundheit absolut sicher ist. Bisschen polemisch, der hat einen ganz tollen atheistischen oder agnostischen Freund gehabt, mit dem er sich immer gebettelt hat. Deswegen hat er solche Sachen ein bisschen so spitz formuliert. Aber er sagt, im Prinzip, als Christ halte ich die Tür offen, dass etwas passieren könnte, was ich noch nicht erklären oder gar nicht erklären kann. Als Materialist mache ich die Tür und sage, nur was ich durch Regeln beschreiben kann, gibt es auch, alles andere gibt es nicht. Wenn Wunder tatsächlich etwas äußerst Unwahrscheinliches, höchstmöglich Unwahrscheinliches sind, ich sie aber trotzdem nicht ausschließen kann, dann brauche ich, um sie wirklich als Wunder zu betrachten, eine gute Bezeugung. Ansonsten sind sie tatsächlich unwahrscheinlich. Aber wenn sie gut bezeugt sind, dann werden sie auf einmal durch die Bezeugung zu etwas Wahrscheinlichem. Und das ist der dritte Gedanke, den ich mit euch angucken möchte. Indizien müssen her, habe ich es mal genannt. Wunder brauchen eine bestmögliche Bezeugung. Wunder sind Sachen, die höchst unwahrscheinlich sind, die wir vielleicht noch nie beobachtet haben. Und gerade deswegen brauche ich irgendwas, was mir sagt, es ist trotzdem stattgefunden, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass es gibt. In der katholischen Kirche gibt es ja Voraussetzungen für Heiligsprechungen, Seligsprechungen. Wunder müssen her. Ein Arzt muss ein medizinisches Wunder bestätigen, damit jemand heilig oder selig gesprochen wird. Ich bin nun kein Katholik, habe da jetzt auch keine große Nähe dazu, aber interessant, dass es das Prinzip gibt. Zeugen sind nämlich extrem wichtig, sowohl für die Naturwissenschaften wie auch für uns als Glaubende. Verstanden und Indizien gehören nämlich auch für den Glauben dazu. Glaube ist nicht einfach so ein diffuses, ich hoffe und ich denke und ich fühle oder irgend sowas. Glaube hat sehr viel mit unserer Rationalität zu tun. Eine Definition der Bibel über Glauben selber steht in Hebräer 11, Kapitel 1. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Da steht nicht so, oh, ich denke, wahrscheinlich oder vermutlich oder so. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Glaube hat sehr viel mit Rationalität zu tun, Verstand und Indizien. Manche dieser Zeugen, die uns darauf stoßen, dass Wunder passiert sind, sind vielleicht universeller Natur. Zum Beispiel spricht die Bibel selber oft von den inhärenten, also innerlichen Ordnungen der Natur, die Gott eingepflanzt hat und die eigentlich auf Gott hinweisen wollen, auf dieses wundersame Einwirken Gottes. Und wir gehen in unserem Forschen selbstverständlich von diesen inneren Ordnungen aus, denn ein Chaos lässt sich ja nicht erforschen. Da gibt es ja keine Gesetze oder Regelmäßigkeiten, die man angucken kann. Also wenn ich ins Zimmer von meinen Kindern gucke, dann bringt Forschen nichts, da bringt nur noch Rumschreien. Ja? Aber in der Natur ist dem nicht so. Sondern da gibt es gewisse Ordnungen, auch wenn der zweite thermodynamische Hauptsatz für euch Physiker natürlich in eine andere Richtung noch zieht. Und trotzdem, die Ordnungen sind die Grundlage für mein Forschen. Und das haben auch viele, Wissenschaftler erkannt. Zum Beispiel Melvin Kelvin, finde ich ein cooler Name, Nobelpreisträger in Chemie, hat in seinem langen Zitat, ich lese es jetzt nicht vor, er hat gesagt, als er diese Überzeugung, diese innere Ordnung in der Natur angeschaut hat, wurde er notwendigerweise auf den Theismus, also dass es einen Gott gibt, den Monotheismus, einen Gott gibt, der eine Ordnung aufrechterhält, notwendigerweise hingestoßen. Und er sagt zum Schluss, diese monotheistische Sichtweise ist wohl die historische Grundlage für die moderne Wissenschaft. Und gehen wir noch ein paar Jahrhunderte zurück, noch ein Zitat, Johannes Kepler, den kennt ihr, dem haben wir viel zu danken bei der Planetenerforschung und so. Der sagt, das Hauptziel der Nachforschungen über die Außenwelt sollte sein, deren rationale Ordnung zu entdecken, die ihr von Gott aufgeprägt worden ist und die er uns in der Sprache der Mathematik geoffenbart hat. Das sind solche große Zeugen in der Natur, in den Ordnungen, die uns auf die Wunder Gottes stoßen können. Aber es gibt auch ganz subjektive Wunder, die uns zukommen. Und da brauchen wir auch, Zeugen, Zeugnisse. Ein Wunder ist uns als Familie vor einiger Zeit passiert. Ihr könnt es glauben oder auch nicht. Wir haben eine ganz hohe Stromrechnung zu bezahlen gehabt. Ich habe vor einigen Wochen das schon mal erzählt. Manche von euch kennen die Geschichte schon. Wir haben eine ganz hohe Stromrechnung zu bezahlen gehabt. Wir wussten, dass das kommt und dass das bitter wird für uns. Und dass es auch nicht möglich ist, im Moment so viel flüssig zu haben, um das bezahlen zu können. So Konto sah naja, aus, so wie das Zimmer meiner Kinder. Und wir haben auf diesen Tag hin gelebt, wo das kommt, man wusste nicht genau wann, und wir haben gebetet, dass Gott das tut. Und es ist tatsächlich so gewesen, an dem betreffenden Tag sind wir in den Briefkasten gegangen, haben den Briefkasten aufgemacht, da lag diese Stromrechnung drin, aufgemacht und ja, und daneben lag ein Brief, der anonym war. Und in diesem Brief lag die gesamte Geldsumme in bar und noch ein bisschen mehr, die wir zu bezahlen hatten, drin. Das ist erst vor ein paar Monaten passiert. Meine Frau stand neben mir. Hier haben wir eine höchstmögliche Unwahrscheinlichkeit. Die könnt ihr ganz schnell nachrechnen. Geht mal so die letzten 5 Jahre zurück, wo ihr eure Briefkästen geöffnet habt, wie oft dieser Fall eintritt. Eine nicht bezahlbare Rechnung und ein Betrag in bar daneben. Und dann höchstmögliche Unwahrscheinlichkeit und dann höchstmögliche Bezeugung. Also meine Frau und ich, wenn ihr uns akzeptiert als 2 Zeugen, dann ist es in Ordnung. Können Sie fragen, sie ist auch da. So ist es passiert. Das ist ein Wunder Gottes in unseren Augen, das er getan hat. Und so könnten wir auch über Wunder in der Bibel sprechen, wie die Auferstehung Jesu, die super bezeugt, historisch top bezeugt, besser als die bloße Existenz von Julius Caesar, ist die Auferstehung von Jesus bezeugt. Aber es ist höchstmöglich unwahrscheinlich. Das ist ein Wunder. Natürlich gibt es Menschen, die das ablehnen würden, sagen, ist mir egal, glaube ich nicht, subjektiv, Einbildung, Zufall, egal was. Und das liegt mit unseren Vorentscheidungen, hängt mit unseren Vorentscheidungen zusammen. Wir müssen, und das ist meine 4. These und letzter Punkt für heute, wir müssen wieder einen klaren Blick bekommen. Ich habe es mal so genannt, Alice im Wunderland oder die klare Logik des unverdorbenen Verstandes. 1865 kam dieser Kinderbuchklassiker auf den Markt, Alice im Wunderland. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht habt ihr eine Verfilmung geguckt oder so. Macht mir eher so heute. In diesem Buch muss ein kleines oder möchte ein kleines Mädchen Alice eben einem Hasen folgen ins Wunderland und kommt in den Eingangsbereich und da ist die Tür, die ist viel zu klein und das muss geschrumpft werden und das schmeißt irgendwelche Pilzchen an oder so und wird dann geschrumpft und kommt dann in dieses Wunderland. Ja? Und das ist übrigens ein Kinderbuch, das unter Mathematikern besonders beliebt war durch die vielen logischen Zusammenhänge und Denkzusammenhänge, die in diesem ursprünglichen Buch, nicht im Hollywood-Abklatsch, enthalten waren. Und das ist ein Bild für unser Denken. Auf eine gewisse Art und Weise müssen wir schrumpfen, müssen wir wieder zurückkehren zu einer Unverdorbenheit unseres Denkens. Deutschland hat ein Wunder vollbracht, 7-1 gegen Brasilien. Bevor es passiert ist, hätte keiner von uns möglich gehalten, das für möglich gehalten, dass es passiert ist. Ah, stopp, einer, der Augustin, 4 Jahre alt, aus Rüdesheim, hat 7-1 getippt. In seinem Kindergarten hat eine schwarz-rot-goldene Zuckerstange gewonnen. Sein Papa, überzeugter Tipico-Sportwettentipper, hat noch nie was Großes gewonnen. Hat auch keine 7-1 getippt. Für den, ich habe das Interview mit dem kleinen 4-jährigen Augustin im Radio gehört, für den war das ganz normal. 7-1 schaffen die locker. Ja, kein Problem. Er war, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der das getippt hat. Das ist mir zum Bild geworden. Kinder erwarten Wunder. Für sie ist es normal, ein Wunder. Und wir? Sind wir so verprägt durch unsere sogenannte Wissenschaft, dass wir Wunder überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen? Ein Kind fällt hin, schürft sich auf, eine Wunde, und manche Erwachsene sagen, oh, bis du groß bist, ist das wieder verheilt, ist weg. Und tatsächlich, es ist verheilt, wenn das Kind groß ist. Was für ein Wunder! Ja, klar, Selbstheilungskräfte des Körpers und regelmäßig. Wir benutzen Begriffe, die uns über die Wunder, die tagtäglichen Wunder, die Gott eingepflanzt hat, in unser Leben und unsere Natur hinweg täuschen. Ordnungen, irgendwelche Konstanten, Gesetze, all solche Begrifflichkeiten. Und mit vielen Philosophen der letzten 100 Jahre fordere ich wieder, dass wir zurückkehren müssen zu einer klaren, unverfälschten, kindlichen Logik, dass wir die Möglichkeit der Ausnahmen eben nicht ausschließen. Jesus hat einen ganz tollen Satz gesagt in der Bibel. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Sensationell. Er nimmt ein Kind als Beispiel und sagt, diese unverfälschte Denke, dieses noch nicht verprägt durch irgendwelches, was du die ganze Zeit eingepfropft kriegst, ist eigentlich die Voraussetzung, um tatsächlich den Schlüssel zum Himmelreich zu empfangen. Auf einmal geht uns Denkweise auf, die wir als Erwachsene uns mit Mühe abtrainiert haben. Ja? Es ging uns ja auch so vor einigen Monaten, bevor diese wundersame Ereignis an unserem Briefkasten war, dass es für uns ganz schön war, nicht so cool. Ja? Und ich habe zu meiner Frau gesagt, du, Rebecca, lass uns beten. Gott weiß um die Situation. Er muss nicht eingreifen, aber wir haben schon oft erlebt, dass er es kann. Wir haben schon mehrere solche coole Wunder erlebt. In unseren Augen Wunder. Und wir haben gebetet dafür und Gott hat ein Wunder getan. Höchstmöglich unwahrscheinlich und doch real und bezeugt, es ist tatsächlich stattgefunden. Gott kann es tun. Wir müssen wieder die Welt aus dem Blickwinkel des unverfälschten Kindes betrachten lernen. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, wenn man sich nicht dogmatisch festlegt auf einen Materialismus, der Wunder kategorisch ausschließt, ist es möglich, dass Wunder stattfinden. Wunder sind auch als solches durch Experimente nicht wiederholbar, denn sie sind ja eben Wunder, eben Ausnahmen, Singularitäten, Einzelfälle, die eben nur einmal vorgekommen sind. Und deswegen brauchen wir für Wunder eine möglichst tolle Bezeugung. Wir brauchen Leute oder historische Dokumente oder irgendetwas, die bezeugen, dass es trotzdem stattgefunden hat, obwohl es eigentlich höchst unwahrscheinlich ist. Und die Bibel bezeugt viele solcher Wunder in der Vergangenheit, die passiert sind. Das größte Wunder, das die Bibel bezeugt, ist sicherlich die Inkarnation Gottes, also dass Gott ins Fleisch kommt, ins Fleisch kommt. Das ist das höchste Wunder. Gott wird auf einmal Mensch, anfassbar. Ich kann ihn erleben, ich kann ihn betrachten. Es werden Berichte, Biografien über sein Leben geschrieben, die ich auch noch 2000 Jahre später anschauen kann und so ein Stück Gott anfassbar wird. Und dieser Gott, Jesus, tut Wunder über Wunder, die dokumentiert sind. Von vielen Zeugen, vor vielen Zeugen, die anfachtbar gewesen wären, damals aber nicht wurden, weil sie tatsächlich passiert sind. Warum sind die aufgeschrieben? Das ist das letzte Zitat von heute. Johannes, ein anderer Biograf innerhalb der Bibel, schreibt in Kapitel 20 am Ende seiner Biografie über Jesus in Vers 31, diese Zeichen aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Er nennt diese Wunder Zeichen, also Zeugen, Bezeugungen, Zeugnisse. Zeichenhafte Handlungen, die auf Glaube hinweisen wollen. Es ist höchst unwahrscheinlich, was alles passiert ist und was man als Nachfolger Jesu, als Glaubender erleben kann. Und trotzdem ist es möglich. Das größte Wunder könnte heute Abend passieren in deinem Leben. Du könntest vielleicht dein Herz aufschließen. Du könntest deine Vorentscheidung ablegen, dass du eigentlich die Gottsache nicht möchtest. Und du könntest Ja sagen, könntest sagen, ich möchte die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Gott ein Wunder tun kann. Du könntest Ja sagen zu diesem Gott. Und du könntest erleben, wie der Gott selber in deinem Leben Einzug erhält, wie es ich und wie es manche andere auch schon erlebt haben hier. Und das wäre dann dein ganz persönliches Wunder heute Abend.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-power.de.